Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Einen tiefen Blick in die Abgründe der menschlichen Seele, den wagen sowohl Therapeuten, aber auch Kriminalpolizisten. Und wir haben heute eine Buchheldin, die beides in einem ist. Die Psychologin Pat Phillips, die an der eigentlich ziemlich idyllischen südenglischen Küste ihren ersten Fall aufklärt, die Therapeutin und ihre Mörder. So heißt der erste Kriminalroman der britischen Bestseller-Autorin und Psychotherapeutin Philippa Perry, die heute damit unser Gast ist. Philippa Perry ist Psychotherapeutin, sie moderiert Radio- und Fernsehsendungen und sie ist Autorin. Ihr Ratgeber, das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen, war ein internationaler Bestseller, der in 40 Sprachen übersetzt wurde. Jetzt hat sie ihren ersten Krimi veröffentlicht und der Titel, der verrät schon einiges. Die Therapeutin und ihre Mörder. Der erste Fall von Pat Phillips, die in einem Städtchen an der südenglischen Küste lebt und in London, genau wie ihre Erfinderin. Und ich freue mich, sie jetzt dort zu erreichen. Herzlich willkommen, Philippa Perry.
Thank you.
Ihre Protagonistin, die ist aus London an die Küste gezogen, an einen Ort dort, einen kleinen. Sie lebt da mit ihrer Katze, hat ein bisschen Probleme mit der Hüfte und einen schrulligen Nachbarn, der hin und wieder mal für sie kocht und selbstgebrauten Schnaps mitbringt. Und sie empfängt ihre Patienten in einem Schäferwagen im Garten oder auch per Zoom. Und diese Pat Phillips, die hat ja sogar die gleichen Initialen wie sie, Philippa Perry. Was teilen Sie denn noch mit ihr oder wie nah ist Ihnen diese Figur?
Well, we've got the same car.
Ja, wir haben einiges gemeinsam. Nicht nur, dass wir das gleiche Auto haben, das Moss-Mobil, wie ich es nenne, also ein Auto, in dem Moos oder Flechten bereits wachsen, ein Lexus mit seinem eigenen Ökosystem. Und was wir sonst noch gemein haben, ist so ein gewisses Innenleben. Sie sagt aber laut, was ich oft nur denke. Also ich bin von meiner Persönlichkeit wesentlich höflicher und zurückgenommen und überlege mir, ob ich etwas sage oder nicht. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand seinen Hund nicht anleint, wo er es eigentlich müsse, dann halte ich den Mund und sie sagt aber ganz klar, was Sache ist. Also sie ist rundherum übellaunig und ich bin das eigentlich mehr nur innerlich.
Mir hat sehr gut gefallen oder ich habe mich sehr amüsiert, dass Sie sich sogar selbst reingeschrieben haben. Diese Patty empfiehlt ihrer Tochter das Buch einer Kollegin, das den Titel ihres großen Bestsellers, das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen, empfiehlt. Sowas macht auch sicher Spaß zu schreiben, oder?
Yeah, it was very cheeky.
Ja, das war ziemlich frech und es hat mich zum Lachen gebracht. Ich liebe es, mich zum Lachen zu bringen. Ich liebe es zu lachen. Ich schreibe vieles in meinen Büchern einfach für mein eigenes Amüsement.
Es geht konkret jetzt in dem Buch um einen toten Klienten von Pat. Der wird eines Morgens am Strand angespült und die Polizei, die hakt das einfach als einen der vielen Suizide ab, die an diesen Klippen dauernd passieren. Aber Pat ist sich sicher, dass Henry ermordet wurde und sie fängt selbst an zu ermitteln. Und diese Verbindung von Psychotherapie oder Analyse und Detektivgeschichten, das hat ja eine lange Tradition. Beides ist ja historisch gesehen zur gleichen Zeit groß geworden. Beide haben mit menschlichen Abgründen zu tun, aber eben aus verschiedenen Perspektiven. Was hat Sie denn daran gereizt, das zusammenzubringen?
Well, I wanted to write a cozy crime novel. Because I've read them all my life.
Ja, ich wollte so einen cozy crime Roman schreiben, so einen beschaulich amüsanten Krimi. Das ist deshalb, weil ich mein Leben lang selber gerne solche Bücher gelesen habe. Wenn man sich vorstellt, dass man zum Beispiel mit einer Gruppe von Leuten in einem Restaurant sitzt und alle unterhalten sich über etwas und man selbst sagt irgendwie nichts dazu und fühlt sich so ein bisschen außen vor, außerhalb der Gruppe. So habe ich mich bezüglich dieses Genres gefühlt und ich hatte das Gefühl, ich möchte jetzt auch meinen Beitrag dazu leisten. Ich möchte jetzt auch ein Krimi schreiben. Und eine Psychotherapeutin als Protagonistin zu wählen, war naheliegend, weil ich mich dabei auskenne und weil mir das nahe ist. Da weiß ich einfach am meisten darüber. Ich weiß jetzt nicht, ob sie aufgrund ihres Jobs besonders gut beobachten oder analysieren kann. Aber es ist so, dass sie mir damit am nächsten ist. Und sie ist ja auch eine individuelle Person. Sie steht in diesem Buch jetzt nicht für alle Psychotherapeuten. Es war für mich nur einfacher, sie in dieser Funktion zu beschreiben, da ich damit ein bisschen mich auskenne. Ich weiß einfach zu wenig über die Polizei, um sie zu einer Polizistin werden zu lassen. Sie musste für mich also eine Psychotherapeutin sein.
Das ist schön, dass Sie dieses Stichwort Cozy Crime schon nennen, Philippa Perry, denn ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass Sie das auch ein bisschen gegen den Strich bürsten, dieses Genre, denn bei Ihnen gibt es ja wirkliche Selbstmörder, die sich von diesen idyllischen Klippen stürzen und es gibt ein Krisenteam, das das an der Küste beobachtet und andere psychische Probleme. Ging es nicht auch darum, das eben so ein bisschen gegen diese üblichen Cozy Crime-Oberflächen anzuschreiben?
Ich denke immer, wenn ein Autor oder eine Autorin ein Buch schreibt, dann um dem Genre auf eigene Art und Weise etwas hinzuzufügen. Mir ging es darum, dass ich jetzt auch etwas zum Thema Mord, Krimis und so weiter schreiben wollte. Und das Leben an sich ist natürlich wahnsinnig kompliziert, so wie wir es erfahren. Und wir kennen eigentlich in Wirklichkeit nie das Ende, denn wir wissen ja nicht, wie unsere Enkel irgendwas weiterführen und was dann passiert. Und im Cozy Crime Genre gibt es immer diesen klaren Anfang, die Mitte und das Ende. Es geschieht irgendwie ein Mord und der wird dann aufgelöst, aber komplizierter wird es eigentlich nicht. Und das ist so eine Struktur, die eine Sicherheit bietet, die so eine Art Schutz gewährt und irgendwie die Leute, auch die Leser, beruhigt. Und innerhalb dieser Struktur, in der ich ja in dem Buch auch arbeite, habe ich aber alles mögliche andere untergebracht. Ich habe dann, wie Sie sagten, echte Selbstmorde untergebracht. Es geht um wahre Probleme, die die Menschen haben, zum Beispiel den Gegensatz echtes Leben, Darstellungen in den Social Media, der Persönlichkeiten und so weiter. All diese Dinge, die tatsächlich wahre Probleme der Menschen sind, werden von dieser Struktur irgendwie zusammengehalten und dann dadurch auch vielleicht verdaulich gemacht. Mein Hauptziel war immer, durch das Schreiben zu unterhalten. Ich wollte die Leser unterhalten. Aber wenn da nicht auch eine gewisse Ironie oder ein Spaß dabei ist, dann funktioniert das nicht. Es sollte aber auch echte Gefühle geben, nicht nur Jokes, nicht nur Humor. Sonst wäre es zu leicht. Aber es gibt natürlich eine Menge humorvolle Stellen im Buch. Felt a little bit as well. If it was all
jokes, it would be too light. But there's plenty of jokes in there. Jetzt spielt ja auch der Ort, an dem Ihr Buch spielt, dieses fiktive Städtchen Westlink an der Küste, spielt ja eigentlich eine eigene Rolle in dem ganzen Plot. Wie würden Sie die Atmosphäre oder das Besondere dieses Orts beschreiben? Was verbinden Sie selbst damit?
Der Ort ist ein fiktives Dorf in einer echten Gegend und diese Gegend ist ein wunderschöner Nationalpark an der südenglischen Küste mit wunderschönen weißen Klippen und grünen Hügeln, die endlos sich fortzusetzen scheinen. Man kann dort ewig laufen, ohne jemanden zu sehen. Überall schöne grüne Hügel. Bis vor kurzem war es dort auch noch ziemlich einsam, aber dann ist die Gegend auch über Instagram sehr bekannt geworden und seitdem tauchen immer wieder Horden von Touristen auf. Und in diesem Sinne ist es für mich auch eine Art Übergangsort, an dem man sehen kann, wie die Welt sich verändert. Und so wie Pat, meine Protagonistin, es liebt, im kalten Wasser schwimmen zu gehen und lange Spaziergänge zu machen, so kommen dann die Busse mit diesen Instagram-Touristen an, die nur dort vor der schönen Kulisse ein Foto machen wollen und gleich wieder verschwinden wollen. Dieser Gegensatz war für mich ein guter Hintergrund für meine Mordgeschichte. Und ein bisschen ähnlich ist es auch bei mir. Ich habe selbst so ein altes Haus in dieser Gegend und ähnlich dem von Pat auch mit so einem alten Badezimmer, das lange nicht renoviert worden ist. Und auch ich denke gar nicht daran, irgendwelche Innenarchitekten zu bestellen. Also ich habe ähnliche Werte wie Pat, könnte man sagen. Und ich habe das Buch dort in der Gegend angesiedelt, weil ich es einen interessanten Ort finde.
Und wenn Sie da ein Haus haben in so einer Gegend, gehen Sie dann etwa auch so gern ins eisige Wasser, Philippa Perry?
Yes, I do.
Ja, das tue ich.
Was ja immer sehr schön ist an diesen Landleben-Krimis, sage ich mal, dass da so viele schrullige Figuren auftauchen. Die kommen bei Ihnen auch vor. Ich habe mich gefragt, glauben Sie denn, dass tatsächlich am Land so kauzige Leute eher hervortreten, weil sie in der Stadt gar nicht so auffallen?
The point really of setting it in the countryside is to set your murder in a small community.
Der Grund dafür, dass das Buch auf dem Land spielt, ist, damit der Mord innerhalb einer kleinen Community stattfinden kann. Also damit es weniger Verdächtige gibt. Das ist dann einfacher. Ja, ich denke, tatsächlich gibt es mehr merkwürdige Leute oder komische Leute, schrullige Leute in den Städten als auf dem Land. Auf dem Land ist alles ziemlich einheitlich im Vergleich. Ich denke, das hat auch schon Jane Austen gesagt in Stolz und Vorurteil. Aber egal. Zurück zu meinem Thema. Ich wollte Protagonisten, mit denen ich selbst gerne Zeit verbringen würde und von denen ich hoffe, dass sie dann auch als Leser gerne Zeit mit ihnen verbringen. Deshalb habe ich versucht, sie interessant oder lustig zu gestalten.
So I tried to make them interesting or funny.
Aber ihre Protagonistin Pat hat ja schon einen schrulligen oder kauzigen Freund, diesen Pritchard. Und ich musste ein bisschen, wenn eine etwas ältere Frau mit einem Freund ermittelt, denkt man natürlich sofort an das berühmte Hobby-Detektivpärchen, an Miss Marple und Mr. Stringer. Hat Ihnen das Spaß gemacht, auch solche Verweise zu legen oder mit solchen zarten Verbeugungen vor anderen Krimis zu spielen?
Die einzige Hommage an Agatha Christie ist die, dass sie einmal geraten hat, wenn man einen Krimi schreiben will, sollte man mit dem Ende anfangen und dann an den Anfang zurückgehen. Und das habe ich tatsächlich beherzigt. Also ich habe wirklich die Schlussszene als eine der ersten geschrieben. Aber die Figuren sind kein Tribut an Agatha Christie. Das sind tatsächlich alles Menschen, oder sagen wir so, die Hauptfiguren basieren auf Leuten, die ich kenne. Und die wissen das auch, dass sie da beschrieben sind. Das sind Leute, die dort auf dem Land leben. Und Pat ist tatsächlich an meine eigene Person angelehnt.
And Pat Phillips is based on me. And Pritchard Knowles and Dawna Braddon are based on two of my closest friends who live out in the country.
Sie haben ja vorher zwei Ratgeber geschrieben, die hier bei uns auch in Deutschland viel Zuspruch gefunden haben. Und ich habe mich gefragt, ich lese auch sehr gerne Kriminalromane, ob man Krimis nicht auch als Lebenshilfe lesen kann.
I mean, every night.
Nein, das denke ich nicht. Also es ist ja so, dass jeder Roman, den wir lesen, uns hilft, die Welt aus der Perspektive anderer Menschen zu sehen und insofern auch die Kraft der Empathie weiterzuentwickeln. Aber als Selbsthilfebuch oder als Ratgeberliteratur würde ich dieses Buch jetzt nicht bezeichnen, außer halt in dem Sinne, dass alle Romane, die man liest, einem ermöglichen, die Perspektive zu erweitern.
Haben Sie denn jetzt Geschmack daran gefunden, am fiktiven Schreiben? Denn das Buch wirkt ein bisschen so, als ob man diesen Figuren doch gerne nochmal begegnen würde. Gibt es da schon Pläne für eine Fortsetzung?
Es könnte schon eine Fortsetzung geben, aber ich kann das noch nicht versprechen, weil ich nicht weiß, ob es halten werden kann. Es ist ja doch ein bisschen schwierig, einfach so einen Roman zu schreiben und dann zu wissen, wie er ausgeht und so weiter. Insofern möchte ich mich da noch nicht festlegen.
Philippa Perry, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Thank you so much for this conversation.
Oh, you're very welcome. Thank you for including me on your radio show.
Thank you. Und vielen Dank auch an unsere Übersetzerin Marei Amir. Und der Debütkrimi von Philippa Perry unter dem Titel Die Therapeutin und ihre Mörder beim Ullstein Verlag erschienen. Übersetzt hat das Buch Elke Link. Es hat 352 Seiten und kostet 17,99 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin Carina Weigert. Ich verbringe hier die Mittagspause in der Sonne im schönen Schrobenhausen. Das Buch, das mich aktuell in den Bann gezogen hat, ist Direbound von Sable Sorensen, wenn man es so ausspricht korrekt. Was mich daran so gefesselt hat, ist vor allem die Verbindung zwischen einem Wolf und einem Menschen. Ich bin Reiterin und ich kenne diese Verbindung zwischen Mensch und Tier sehr gut. In diesem Buch geht es um einen Krieg zwischen Mensch und, ja, es sind so Art Vampire. Und ja, Mensch und Wolf gehen quasi Verbindungen ein, um gegen diese Vampire anzukämpfen. Es hat wunderbare Wendungen, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Ich bin mittendrin und ich bin total gespannt, was da noch kommt.
Vor 60 Jahren, da erschien ein Roman auf Deutsch, der vieles vorweggenommen hat, worüber heute diskutiert wird. Monique Wittigs Buch Opoponax, der die damals 29-jährige Französin bekannt gemacht hat. Sie wurde mit einem der wichtigsten französischen Literaturpreise, dem Prix Médicis, ausgezeichnet. Und wenig später wurde dann Opoponax auch zum internationalen Erfolg. Jetzt ist dieser Text neu aufgelegt worden und meine Kollegin Nora Karches hat ihn gelesen. Nora, was ist das überhaupt für ein Buch? Worum geht's? Ja, worum es da geht, habe ich mich auch sofort gefragt, als ich dieses Buch entdeckt habe in der Verlagsvorschau, weil ich dieser Autorin den Namen schon oft gehört hatte, aber eben nie so ganz wusste, worum es da geht. Und immer wenn der Name fällt, dann schnalzen so alle anerkennend mit der Zunge. Und also das ist einfach eine Autorin, die wichtig war für die Frauenbewegung. Das ist jetzt ihr Debütroman Opoponax von 64. Sie hat eben gleich diesen Prix Médicis erhalten. Das ist einer von den 5 wichtigen Literaturpreisen in Frankreich. Und ja, worum geht's? Also es ist gar nicht so leicht zu sagen, worum es geht, weil es eben keine so lineare Handlung und auch keine Handlung im eigentlichen Sinne gibt. Aber ein Handlungsgerüst gibt es, und das ist eben so die Schulzeit eines Mädchens. Das heißt Catherine Legrand. Die geht dann irgendwann auf so ein katholisches Mädchenpensionat, und da gibt es so ein lesbisches Begehren, das da irgendwie so in ihr erwacht. Und dann ist das eben irre erfolgreich gewesen wegen dieses Preises, dieses wichtigen Preises, den das bekommen hat. Und dann eben hat es ja doch sehr viele Übersetzungen auch in andere Sprachen gegeben.
Also so eine Schülerinnen-Liebesgeschichte, aber das allein wird ja nicht für diesen enormen Erfolg gesorgt haben. Was ist denn das Besondere daran, wie Monique Wittig das erzählt?
Ja, also ich glaube, das muss man ja im Kontext dieser Zeit betrachten. Also es hat zum Beispiel Georges Perec gegeben, der zu der Zeit diesen ganzen Roman geschrieben hat ohne ein einziges E. Also der hat diesen einen Buchstaben weggelassen. Und Monique Wittig hat hier auch so ein Formexperiment, weil sie eigentlich bei den Personalpronomen da spielt. Also sie will eigentlich das Pronomen sie und er, das will sie nicht so richtig verwenden und weicht dann aus auf dieses Mann. Also sie sagt dann, man spielt, man rennt nach draußen, man muss sich irgendwie etwas suchen, wo man sich schnell draufsetzen kann. Also diese ganze Kinderperspektive, diese Schule, wo auch man in so einem Kollektiv unterwegs ist, das macht sie, indem sie einfach dieses Mann verwendet. Und dann, würde ich sagen, gibt es da auch Bezüge zu unserer Gegenwart, auf die kommen wir aber noch.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Das passt ja eigentlich genau rein in diese ganzen Geschlechterdebatten, die wir die ganze Zeit führen. Ist das denn auch so beim Lesen, hattest du das Gefühl, das ist da quasi anschlussfähig an unsere heutigen Debatten, dieser ja doch relativ alte Text?
Ja, das ist dieses erstaunliche Phänomen, finde ich hier, weil diese Übersetzung von Elmar Tophoven, die ist ja uralt, also die ist ja auch von 66, und er hat das eben im Deutschen, also dieses En im Französischen übersetzt er mit Mann, und das liest sich aber wirklich gut. Und ich habe dann überlegt, also wenn wir denken, jetzt in diesem Frühjahr ist ja das neue Buch von Kate Tempest zum Beispiel erschienen. Und er macht ja was ganz anderes, benutzt eben so Neopronomen, um so Geschlechtergrenzen in der Sprache eben so ein bisschen aufzuweichen und so wegzukommen von diesem Sie und Er. Und sie macht das eigentlich auch. Und dann habe ich überlegt, das ist ja Wahnsinn, das ist einfach über 60 Jahre alt. Und ich fand das so toll, weil ich dann irgendwie gedacht habe, ich würde dieses Buch so gern allen hinhalten, die so sagen, so dieses neumodische Zeug mit den Pronomen, und aber sowas zu versuchen, in der Sprache sowas aufzubrechen, das ist schon damals gemacht worden. Das fand ich ganz toll, und das, finde ich, ist hier auch literarisch gelungen umgesetzt.
Was mich ja schon die ganze Zeit eigentlich interessiert, was hat es eigentlich mit diesem Titel Opoponax auf sich für diese Geschichte?
Ja, das ist spannend, weil das ist, man kann es auch hier wieder nicht so eins zu eins sagen, aber das ist wie so ein Fabeltier, das erfindet sie. Und mit diesem Fabeltier unterschreibt Catherine Legrand die kleinen Briefchen, die sie dieser Schülerin so schickt im Klassenunterricht, die sie der so weitergeben lässt. Und da steht dann immer unten unterschrieben Opoponax. Und das ist eben so, ist es das weibliche Begehren? Ist sie das? Ist das ihr Deckname? Was genau ist das? Man kann es nicht genau sagen, aber auf jeden Fall steht das immer unten an diesen Briefchen dran, dieser ausgefallene Name, der jetzt hier auch zum Titel geworden ist.
Also offenbar ein bisschen rätselhaft, dieser Text, aber ich höre so raus, dass es sich unbedingt lohnt, das mal zu lesen.
Ja, finde ich schon, weil einfach so ich dann kapiert habe, warum alle irgendwie jetzt heute auch wieder über diese Autorin eigentlich sprechen und die weiterhin so, obwohl sie jetzt ja schon 20 Jahre tot ist, und dann letztes Jahr hat es noch die chinesische Übersetzung gegeben, also da passiert irgendwie noch ganz viel mit dieser Autorin, und ich finde unbedingt, man muss das wiederentdecken und diesen Text lesen. Nora Karches empfiehlt also Monique Wittigs Buch Oproponax, übersetzt aus dem Französischen hat es Elmar Tophofen, erschienen im Tschernin Verlag Wien für 25 Euro. Jenny Erbenbecks Roman Heimsuchung war ja in diesem Jahr Prüfungsstoff für das Deutsch-Abi. Wir haben darüber hier in der Lesart auch berichtet. Und die Jugendlichen, die werden also bestens vorbereitet für ihr eigenes Kopfkino, das beim Lesen ja entsteht, mit dem aktuellen Film von Volker Schlöndorff zu vergleichen, der gerade bei den Filmfestspielen in Cannes Premiere hatte. Mit dabei unter den Stars war auch die Autorin, die bei uns im Programm ihr Buch mal so beschrieben hat.
Ich habe darüber nachgedacht, dass es ja durch diese wechselvolle und oft schlimme deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert für viele Leute aus verschiedenen Gründen den, wie soll ich sagen, Zwang gab, einen Ort, an dem man eigentlich bleiben wollte und der eigentlich so aussieht wie die Idylle schlechthin, zu verlassen. Und ich wollte einfach schauen, auch was gibt es für verschiedene Heimatbegriffe, auch welche Wege kreuzen sich in so einem Ort.
Jenny Erpenbeck war das über ihren Roman Heimsuchung, der am Wochenende Premiere in Cannes hatte. Und unsere Filmkritikerin Anke Lewicke hat den Film dort schon gesehen. Hallo, guten Morgen, Anke.
Hallo, Andrea.
Ja, wie setzt denn Volker Schlöndorff diese Idee von Jenny Erpenbeck jetzt um im Film?
Also Volker Schlöndorff, das muss man ja sagen, ist der große Literaturverfilmer. Und man könnte sagen, deutsche Zustände, deutsche Zeitläufe sind sein Lebensthema. Das fing schon mit seinem Regiedebüt an, 1966, Der junge Törleß, was er vor 60 Jahren hier in Cannes vorgestellt hat. 1979 hat er dann mit Die Blechtrommel die Goldene Palme gewonnen und jetzt Heimsuchung. Und dieses Haus am See, dieser Schauplatz des Buches und des Films, ist für die wechselnden Bewohner, Bewohnerinnen ja so eine Art Schutzraum, ein idyllischer Ort, der abgeschieden ist. Doch die verschiedenen gesellschaftlichen Systeme, die NS-Diktatur, die sozialistische DDR, nistet sich doch in den Ecken und Kanten des Hauses ein, bestimmt den Alltag. Und dadurch kommt natürlich auch immer die Frage auf, ist dieses Haus wirklich eine Heimat oder ist es nur die Utopie einer Heimat?
Und ist denn das Haus selbst, das hat Jenny Erpenbeck ja auch mal in einem Interview gesagt, ist das denn auch so eine Art Erzähler in dieser Verfilmung jetzt?
Ja, das würde ich auf alle Fälle sagen. Der Roman hat ja viele Stimmen, viele Perspektiven, aber hier in dem Film ist das Haus der eigentliche Erzähler. Man könnte das Haus auch als Herberge zur deutschen Geschichte bezeichnen. Und wie das Haus gezeichnet wird, eben als ein Ort des Alltags, der da stattfindet, der sieht natürlich eben anders aus, während der Nazizeit, während des Krieges oder in der DDR. Es gibt andere Debatten mit der Schriftstellerin aus der DDR, zieht eben die Hoffnung auf eine andere Gesellschaft ein. Und der von Lars Eidinger gespielte Architekt, der eben 1930 rum da einzieht, der macht so Pläne für Albert Speer. Und diese Pläne an der Wand nehmen ja dann schon den Schrecken, den späteren vorweg. Also die Geschichte wird hier wirklich aus der Perspektive von Menschen gezeigt, die sie im Augenblick erleben. Das sind Momentaufnahmen, aber es gibt auch sowas wie einen stummen Zeitzeugen. Und zwar der Gärtner. Der ist immer da, der wird nicht älter, der kümmert sich um die Bäume und die Pflanzen. Da musste ich auch ein bisschen an den kleinen Oskar aus Die Blechtrommel denken, der ja aktiv eingreift ins Geschehen, aber dieser Gärtner schaut einfach zu und mit ihm eben auch die Natur, die eine Konstante ist, während die Menschen kommen und gehen.
Also lohnt sich, wenn das zu uns ins Kino kommt, wenn man den Roman gelesen hat, sich das anzugucken?
Ja, auf alle Fälle, weil er nochmal eine ganz eigene Totalität aufmacht, die aber den Geist sozusagen von Jenny Erpenbecks Buch weiterschreibt. Und die beiden waren ja hier auch zusammen in Cannes und haben sich dann bei der Weltpremiere wirklich vom Publikum feiern lassen. Es gab wirklich minutenlange Standing Ovation.
Also da freue ich mich drauf und gucke mir das an. Jetzt ist aber Heimsuchung nicht die einzige Literaturverfilmung, die du in Cannes gesehen hast. Es werden ja auch viel und gern Klassiker verfilmt und von Filmemachern neu gelesen. Und so ein Fall, das ist der neue Film Das Tagebuch einer Kammerzofe nach dem 1900 erschienenen Buch von Octavien Mirbeau. Und verfilmt hat dieses Buch Radu Schude. Wie nähert sich denn dieser rumänische Regisseur dem Stoff?
Ja, der rumänische Regisseur ist ja so ein bisschen so ein enfant terrible des europäischen Kinos. Und dieses Buch ist ja schon ein paar Mal verfilmt worden. Und die bekannteste Verfilmung ist sicher die von Luis Buñuel. Damals spielte ja Jeanne Moreau die Kammerzofe, die mit ihrem Blick eben das Klassenbewusstsein der Bourgeoisie, deren Spießigkeit alles so offenbart hat. Und bei Radu Jude spielt die Geschichte heute in Bordeaux eine junge Frau arbeitet eben als Dienstangestellte, ja, so bei einem linksliberalen Ehepaar mit einem kleinen Sohn. Sie telefoniert eben aber auch immer mit ihrer Heimat, mit ihrer Tochter. Die sitzt so in so einem kleinen Häuschen in der Provinz bei der Großmutter. Dort muss das Holz noch für den Winter gefällt werden. Also da kommen einfach auch so die Unterschiede in Europa ganz beiläufig mit rein. Und das ist alles so perfide, weil die Familie tut natürlich, als sei sie so ein Teil, als würde sie dazugehören. Aber dann kommandiert sie sie auch wieder ganz schön rum und denkt, mit Geld können wir schon alles von ihr verlangen.
Also dieser klassenkämpferische Geist der Vorlage, der passt dann ja offenbar ganz gut in unsere Gegenwart.
Ja, der Film ist super. Also ich habe mich auch gefragt, warum der nicht im Wettbewerb lief. Der ist abgefahren, der ist unterhaltsam, der ist experimentell. Also allein die Struktur. Also es wird immer so ein Kalenderblatt abgerissen, dann das Datum eingeblendet. Manchmal sind das nur ganz kurze Episoden. Dann staubwischt sie einfach mal diese schrecklichen Kunstgegenstände, die überall rumstehen. Dann wird aber auch wieder diese Obszönität offenbart. Dann soll sie bei einem Abendessen ihre Meinung zum Ukraine-Krieg sagen. Aber sie kann dazu gar nichts sagen. Aber alle denken, das ist ja ganz toll, dass wir sie fragen. Und dann wird sie auch noch zu einer Theaterleihengruppe geschickt. Und dort spielt sie dann aber auch wieder eine Kammerzofe, so im klassischen Outfit. Also da wird das Thema die Ausbeutungsverhältnisse auch nochmal reflektiert und im Grunde ist der Film auch so ein bisschen ein Spiegel für ja, linksliberale Gutmenschen. Also man fühlt sich manchmal doch auch ertappt, wenn man ihn sieht. Und durch den Film, und das ist häufiger hier in Cannes, sieht man, die Systeme müssen sich ändern, nur so können sich Verhältnisse auch ändern.
Also aber schon mal zwei offenbar ja sehr gelungene Literaturverfilmungen. Was gab es denn noch da in Cannes zu sehen oder zu hören, auch zum Thema Literaturverfilmungen?
Ja, ich weiß nicht, wie es dir ergeht. Wenn ich durch große Buchläden gehe, sehe ich jetzt immer einen Tisch mit japanischen Büchern. Und da sind viele Bücher von jungen Frauen dabei, wie Butter, Das Loch oder die Ladenhüterin. Das sind immer so Einsamkeitsstudien über junge Frauen, die sich nicht in dieses formatierte japanische Leben einlassen wollen. Und genauso ist es bei Miko Kawakamis Film All die Liebenden der Nacht, die hier verfilmt und gezeigt wurde. Und das ist ein ganz ruhiger, stiller Film. Wir sehen direkt, dass diese Frau sich nicht unwohl fühlt mit anderen Menschen. Und der Film hat so eine Ruhe, so eine statische Kamera, beobachtet sie und sie ist immer so mehr links im Bildrand und nur in ihrer eigenen Wohnung füllt sie das dann auf. Das sind so Nuancen von Einsamkeit. Ganz unterschiedliche Zustände werden da eben immer wieder gezeigt. Und dann lernt sie einen älteren Wissenschaftler kennen, der mit Licht arbeitet. Und dadurch kommt auch Licht in ihr Leben und natürlich auch in dem Film. Und das ist ganz schön, die Neonlichter in der Nacht, die Wärme einer Nachttischlampe oder wenn dann einfach mal eine Sonne so durch die Gardinenstoffe so durchfällt. Also es ist ein sehr ruhiger, sehr japanischer Film, der wirklich eine Frau begleitet, die ihren eigenen Weg sucht und auch findet. Also es kommt auf alle Fälle Bewegung in ihr Leben.
Also das Filmfestival in Cannes scheint auch ein Festival der Literatur zu sein. Anke Lewicke, vielen Dank für diese Eindrücke live aus Cannes, wo die Filmfestspiele noch bis zum Wochenende laufen. Zwei völlig unterschiedliche Frauen treffen aufeinander und verändern das Leben der anderen. Mit so einer Konstellation hat die japanische Schriftstellerin Asako Yuzuki schon in ihrem Bestseller Butter gespielt. Da traf eine Journalistin auf eine Serienmörderin, die ihr im Gefängnis von ihren Kochkünsten erzählt hat. Aber auch im neuen Buch der 1981 in Tokio geborenen Autorin, da geht es um zwei Frauen und ihre ungewöhnliche Freundschaft. Tokio Girls Club heißt das Buch, das jetzt auf Deutsch erschienen ist. Und als Hörbuch, das Andi Hörmann uns vorstellt.
Ich bin 30, Hausfrau und lebe mit meinem Mann in einem schäbigen Apartment in Tokio. Am liebsten esse ich Sushi vom Band zu 98 Yen um die Ecke bei Nikori.
Schreibt Shoko Maru auf ihrem Blog Heilbutt, Tagebuch einer nutzlosen Ehefrau. So selbstironisch der Titel auch klingt, sie fühlt sich genauso einsam wie ihr größter Fan, Eriko Shimura.
Ach, jetzt war sie schon über 30 und hatte nicht eine einzige gute Freundin. Bei diesem Gedanken fuhr sich Eriko durchs Haar und riss eine Strähne heraus. Diese Angewohnheit hatte sie mit 16 mühsam abgelegt, aber als sie es jetzt tat, kehrte das angenehm befreiende Gefühl von Ausschweifung zurück.
Eriko beginnt ihr Idol aus dem Internet zu stalken. Sie spürt sie in einem Café auf. Zunächst zeigt sich die Bloggerin Shoko von ihr angetan, denn auch sie hat in Tokio keine Freundin.
Wenn du dich mal aussprechen willst, können wir uns jederzeit treffen. Ich höre dir zu. Ich wohne ja nicht weit weg.
Asuko Yusukis Roman Tokyo Girls Club ist das Psychogramm von zwei unterschiedlichen Frauen. Eriko hat sich nie wirklich von ihren Eltern emanzipiert und kann keine freundschaftlichen Beziehungen aufbauen. Shoko wiederum ist zwar verheiratet, ist aber auch unglücklich und leidet an der zerbrochenen Beziehung zu ihrem verwahrlosten Vater. Beide Frauen fühlen sich auf ihre eigene Art einsam in der Großstadt Tokio. Asako Yusuki findet für diese verzerrten Gefühlswelten eine beeindruckend bildhafte Sprache.
Jetzt schwimmen, dachte sie. Bluse, Rock, Unterwäsche abstreifen, das weiche Wasser und die Brechung des Lichts auf der nackten Haut fühlen, endlos durch die Stille gleiten, wohin sie wollte.
Solche poetischen Beschreibungen von Eriko stehen in krassem Kontrast zu den banalen Blog-Einträgen von Shoko.
Heute war ich mit meiner besten Freundin, die in meiner Nachbarschaft wohnt, in einem Kaiten-Sushi. Am liebsten mag ich die Engawa für 98 Yen. Es ist toll, dort Tee zu trinken, zu plaudern und ein Dessert zu genießen. Und es gibt immer etwas Neues zu entdecken, zum Beispiel Auberginen-Mayo-Thunfisch. Lol. Deshalb mag ich Sushi vom Band lieber als teure Sushi-Restaurants.
Die oberflächliche Internet-Parallelwelt der beiden Frauen passt dabei so gar nicht zu ihrer sehnsuchtsvollen Unzufriedenheit. Bald schon kippt ihr Kennenlernen in eine toxische Beziehung mit Erpressung, Manipulation und psychische Gewalt.
Woher wusstest du, dass ich hierher kommen würde? Fragte sie schließlich leise. Aber du hast doch in deinem Eintrag von 4 Uhr geschrieben, dass dein Mann sich heute Abend mit Kollegen trifft. Und wenn er spät kommt, gehst du meistens in dieses Restaurant und isst Doria mit einem Glas Wein dazu, oder? Das war am 22. August, am 14. September und am 26. September auch so. Deshalb dachte ich, du kommst heute vielleicht auch her und habe gewartet. Also Eriko.
Eingelesen hat den fast 400-seitigen Roman die Synchronschauspielerin und Hörbuchsprecherin Madia Kelling-Bergner. Leider legt sie dabei oftmals etwas zu viel Druck in ihre Stimme. Das klingt wie ungewollt übertriebenes Overacting.
Eriko fühlte sich wie ein Fisch, der ziellos auf dem Grund eines Sees umherschwamm. Es erschien ihr fast, als wäre sie der einzige noch in dieser Stadt verbliebene Mensch.
Ein fahler Beigeschmack einer dennoch eindringlichen akustischen Version dieses psychologisch tiefgründigen Romans. Denn gerade durch die Hörbuchfassung wird diese Geschichte mit ihren unzähligen Dialogen so lebendig. Auch wenn letztlich die beiden Protagonistinnen wie zwei Fische in der Enge ihres Aquariums an der Freundschaft scheitern.
Die Worte aus ihrem Mund verwandelten sich in Blasen, stiegen auf, zergingen als weißer Schaum in der Ferne.
Tokyo Girls Club von Asako Yusuki. Den Text übersetzt hat Ursula Gräfe. Und das Hörbuch, das ist bei Aufbau Audio erschienen und das kostet 18,99 Euro.